Rhetorik-Event, Schlagzeile 1. Die etwa 170 Menschen im Seminarraum eines Tagungshotels bei München lauschen intensiv. 5 Frauen und 10 Männer haben pro Nase 4.900 Euro bezahlt, um sich 2 Tage lang im wirksamen Reden vor Publikum zu üben. Mindestens 17 Kurzvorträge muss jeder halten. So in der Zeitschrift Focus. Die Frankfurter Allgemeine schreibt über das gleiche Rhetorik-Event: Es geht nicht um Inhalte, die sie vermitteln, nicht um Information, sondern darum, welche Gefühle diese Inhalte auslösen. Rhetorik, Redeweisheit. Dabei geht es darum, wie ich mein Publikum überzeugen kann. Wie kann ich mir Schlagfertigkeit aneignen? Und die Leute, die lassen sich die Teilnahme bei so einem Rhetorikseminar sehr viel kosten. Offensichtlich ist Rhetorik eine sehr begehrte Fähigkeit. Nicht nur in der Politik und in der Wirtschaft, sondern auch in Kunst und Kultur und auch in anderen Gefilden. Wie erwähnt, geht es neuestens gar nicht mehr so sehr um die Vermittlung sachlicher Inhalte, sondern um Emotionen auch zu polarisieren. Klingt so ein bisschen nach oberflächlicher Politik, oder? Meinungsmache, Stimmenfang. Redeweisheit begegnet uns allerdings nicht nur in der öffentlichen Rede, sondern auch in der Philosophie. Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Dort geht es um das Streben nach Erkenntnis und nach dem Sinn des Lebens. Und immer gedacht, ich bringe euch mal einige philosophische Zitate mit. Ich denke, das sind keine unbekannten Zitate, die sollten den meisten von uns bekannt sein. Das erste Zitat von René Descartes: Ich denke, also bin ich. Ja. Also falls du mal im Zweifel bist, ob du noch existierst, fang einfach mal zum Denken an, dann weißt du, dass du bist. Ja. Denken. Ich meine, du kannst da einen Arm zwicken, dann weißt du es wahrscheinlich auch. Das zweite Zitat von Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Ein klassisches Paradoxon. Ja. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also was jetzt, weiß ich was oder weiß ich nichts? Ja. Das schließt sich irgendwie aus. Ist ungefähr so wie die Frage: Kann Gott so einen großen Stein erschaffen, den er selber nicht aufheben kann? Ist in der Frage schon ein Widerspruch, oder? Und weil viele Philosophen solche Zitate hervorgebracht haben, hat der Giovanni Guareschi, ein italienischer Journalist und Karikaturist, mal die Aussagen der Philosophen treffend auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat: Die Philosophen sind wie Zahnärzte, die Löcher aufbohren, ohne sie füllen zu können. Das heißt, Philosophen stellen viele Fragen, sie beantworten auch viele Fragen, aber auf der anderen Seite mit jeder Frage, die sie stellen, oder mit jeder Frage, die sie beantworten, kommen 5 neue Fragen auf, so könnte man sagen. Ein französischer Schriftsteller hat dann auch treffend gesagt über die Philosophen: Wenn ein Philosoph einem antwortet, versteht man überhaupt nicht mehr, was man ihn gefragt hat. Eine interessante Weisheit von Marcus Aurelius, römischer Philosoph, der auch Kaiser war: Jeder von uns hat nur ein Leben. Also jeder von uns hat nur ein Leben, sagt der Marcus Aurelius, römischer Philosoph. Erinnert mich an eine biblische Aussage: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und bevor er stirbt, hat er natürlich ein Leben. Einmal stirbt er. Dann eine interessante Aussage von Johann Wolfgang von Goethe:
Er sagt, wenn je das Göttliche auf Erden erschien, so war es in der Person Christi. Interessante Aussage, oder? Was mich persönlich ein bisschen stört, ist das Wenn am Anfang. Ja? Wenn je das Göttliche auf Erden erschien. Wir wissen, dass Jesus das Göttliche auf Erden wirklich erschienen ist. Jean-Jacques Rousseau. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Dann der englische Naturforscher Isaac Newton, der meines Wissens ein Christ gewesen ist. Ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht das zuweilen abnorme Verhalten der Menschen. Sehr interessant, gell? Und als letztes Zitat von Aristoteles, dem griechischen Philosophen, wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Erinnert mich auch so ein bisschen an eine biblische Aussage von Jesus in Matthäus 22, 37 folgende, wo er sagt, das ganze Gesetz ist erfüllt in dem Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten, ja, wie dich selbst. Ja. Wenn wir jetzt diese Zitate so betrachten, dann stellen wir fest, dass die mit bewundernswerter Weisheit gewürzt sind und manche von ihnen enthalten auch so einen gewissen Seitenhieb der Autoren und zeugen dadurch zusätzlich von dem Scharfsinn dieser gebildeten, schlauen Geister. Und Weisheit ist auch das zentrale Thema der heutigen Predigt und da wollen wir auch fortsetzen heute im Korintherbrief. Ich werde jetzt gleich die Stelle oder das Kapitel 1. Korinther 2 lesen. Möchte aber davor noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute erneut in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen. Danke für das interessante Thema, was wir heute betrachten dürfen, Weisheit. Du bist die Weisheit, Jesus Christus. Und danke, dass du unser Leben bestimmst und mach du jetzt unsere Herzen auf. Amen. Das Thema eben heute, die alles überragende Weisheit Gottes. 1. Korinther 2, da schreibt der Paulus, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und ich habe den Text eingeteilt in drei Kapitel. Die erste Teilüberschrift ist: Der Mensch ist schlau, aber seine Weisheit ist beschränkt. Ich habe bereits das Thema Rhetorik angerissen und ja, die Leute, die voller Erwartung an hohen Stapel Geldscheine hinblättern, um ihre persönliche Toolbox mit verblüffenden Redeskills auszustatten bzw. zu erweitern. Ich habe auch bereits das Gebiet der Philosophie gestreift und uns einige Zitate wie so ein Chopin in unsere Kopfhaut einmassiert. Jetzt möchte ich noch einige Beiträge bringen, um die intellektuellen Fähigkeiten des Spezies Mensch weiter zu bekräftigen. Und dazu ganz am Anfang die Information über den Nobelpreis 2020. Den hat nämlich der Roger Penrose erhalten für die Entdeckung, dass die Bildung von schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Okay? Ich wiederhole es noch einmal. Also für den Josef wiederhole ich es noch einmal. Der Nobelpreis 2020 ging an Roger Penrose für die Entdeckung, dass die Bildung von schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Okay? Du kannst mich gerne im Anschluss dann fragen. Und dann werde genauso dir meine Unkenntnis kundtun. Dann einige Errungenschaften aus dem Jahre 2020 bzw. 2019. Da habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt darf ich den Paul bitten, das erste Bild zu zeigen. Genau, da erkennt man jetzt sehr viel. Das ist im Weltraum draußen, falls man es nicht erkennen sollte. Das sind die größten wissenschaftlichen Entdeckungen des Jahres 2019. Mehr als 8,8 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist im Juli ein japanisches Raumschiff auf der Oberfläche eines Asteroiden namens Ryugu gelandet. Die japanische Raumfahrtbehörde Japan Aerospace Exploration Agency, kurz JAXA, startete im Dezember 2014 ihre Hayabusa 2 Raumsonde. Hayabusa 2 hat Ryugu im Juni 2018 erreicht, ist aber erst in diesem Jahr auf der Oberfläche des Asteroiden gelandet. Um Proben aus der Tiefe des Raumgesteins zu sammeln, sprengte Hayabusa 2 vor der Landung ein Loch in den Asteroiden. Der Missionsplan sieht vor, dass die Raumsonde diese Proben zur Erde zurückbringt. Durch die Erforschung von Ryugus innersten Felsen und Trümmern, die vor der Abnutzung des Weltraums geschützt sind, hoffen Wissenschaftler zu erfahren, wie und ob solche Asteroiden vor Milliarden von Jahren Schlüsselkomponenten für das Leben auf die Erde gebracht haben könnten. Das nächste Bild. Wissenschaftler haben einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, auf dem wir möglicherweise außerirdisches Leben finden könnten. Im September gaben Wissenschaftler bekannt, dass sie zum ersten Mal Wasserdampf auf einem potenziell bewohnbaren Planeten entdeckt haben. Der Planet, genannt K2-18b, ist eine Supererde, die 110 Lichtjahre entfernt einen roten Zwergstern umkreist. K2-18b ist der einzige bekannte Planet außerhalb unseres Sonnensystems mit Wasser, einer Atmosphäre und einem Temperaturbereich, der flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche ermöglichen könnte. Das macht ihn Forschern zufolge zu unserem besten Kandidaten für Bewohnbarkeit. Okay. Das nächste Bild. Außerdem gab es in diesem Jahr einen Wendepunkt in der Untersuchung von schwarzen Löchern. Im April veröffentlichte das Team des Event Horizon Telescope die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs. Das Foto zeigt das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier 87, die etwa 54 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Die Masse des schwarzen Loches entspricht 6,5 Milliarden Sonnen. Obwohl das Bild etwas unscharf ist, zeigt es, dass, wie vorhergesagt, schwarze Löcher wie dunkle Kugeln aussehen, die von einem leuchtenden Lichtring umgeben sind. Also ihr habt die ja auch schon oft gesehen, diese schwarzen Löcher, meistens so in der Zeit um Halloween herum. Wissenschaftler hatten jahrzehntelang damit zu kämpfen, ein schwarzes Loch mit der Kamera einzufangen, da schwarze Löcher die Raumzeit verzerren und dafür sorgen, dass nichts ihrer Anziehungskraft entkommen kann, auch nicht das Licht. Deshalb zeigt das Bild einen einzigartigen Schatten in Form eines perfekten Kreises in der Mitte. Okay, sieht man, gell? Also das schwarze Loch, da ist der perfekte Kreis da in der Mitte. Und dann habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Genau. Auch Physiker und Biologen haben in diesem Jahr große Erfolge erzielt. In diesem Sommer haben die Forscher zum ersten Mal die Quantenverschränkung fotografisch festgehalten. Okay, also das ist die Quantenverschränkung. Okay. Und noch eine wichtige Erkenntnis. Genau. Man ist draufgekommen, dass der Mars summt. Die Ursache ist unbekannt. Im November 2018 traf ein Raumschiff auf der kalten, staubigen Marsoberfläche ein, um dem Puls des Planeten zu lauschen. Der InSight Lander hat kürzlich einige seiner vorläufigen Ergebnisse zur Erde zurückgebeamt und damit Wissenschaftler auf der ganzen Welt begeistert und verblüfft. Zu diesen Kuriositäten gehört ein Marsbrummen, ein leises, konstantes Dröhnen, das im Takt der Marsbeben zu pulsieren scheint, die den Planeten erschüttern. So irgendwie, ich weiß nicht. Der Ursprung des Brummens bleibt vorerst unbekannt. Auf der Erde gibt es viele solche Hintergrundschwingungen, vom Brausen der Winde bis zum Krachen der Wellen an der Küste. Aber die Musik des Mars erklingt in einer höheren Tonlage als die meisten natürlichen Brummtöne auf der Erde. Vielleicht verstärkt die Geologie unter dem Lander einen bestimmten Ton oder der Lander selbst könnte das Geräusch erzeugen. Es ist äußerst rätselhaft, sagte Bruce Barnett, der Hauptforscher der InSight Mission im Februar gegenüber National Geographic. Das Mars-Summen oder Brummen, das sind so die Erkenntnisse wissenschaftlich aus dem Jahr 2019 beziehungsweise davor oder danach. Kann ich nur sagen, was für geistige Erkenntnisse und Weisheiten. Ob sie allerdings in der Corona-Krise weiterhelfen oder wenn wir Beziehungsprobleme haben, das lasse ich mal dahingestellt. Aber eigentlich ist es schon beruhigend zu wissen, dass ein Wasserdampf auf einer 110 Lichtjahre entfernten Planeten gefunden worden ist, beziehungsweise dass der Mars summt, oder? All diese Dinge sind irdische Weisheiten. Und ich will viele dieser Dinge jetzt gar nicht unbedingt verschmähen, auch wenn sie mir ein Rätsel sind. Aber trotzdem frage ich mich, wie all diese Dinge mir in meinem persönlichen Leben weiterhelfen. Die Antwort, denke ich, liegt auf der Hand, oder? In dem Text, was wir vorhin gelesen haben, in 1. Korinther 2, wird auch immer wieder die irdische Weisheit betont. Wir reden hier über wissenschaftliche Erkenntnisse, wir reden über Rhetorik, wir reden über philosophische Zitate. Und der Paulus beschreibt bereits in dem Kapitel davor, die Juden suchen Zeichen und die Griechen fordern Weisheit. Ja? Diese philosophischen Fragen, die haben ihnen einfach unter den Fingern gebrannt oder es war für sie einfach, ja, ich sage es jetzt einmal, ein Bereich, wo sie sich geistig austoben haben können. Und in Kapitel 2, Vers 5 haben wir auch gelesen, wo der Paulus aber schreibt, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters. Ich wiederhole nochmal das Zitat von vorhin, vom Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn ich all diese Dinge da so höre, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dann merke ich, ich habe gar nichts begriffen vom Leben. Ja. Es gibt so viel Unentdecktes und Unerforschtes. Und selbst wenn ich diese Erkenntnisse aufgetischt kriege, merke ich umso mehr, wie wenig ich verstehe. Und ich denke, da geht es uns allen ähnlich. Paulus beschreibt es mal in einem späteren Kapitel im Korintherbrief, sagt er, wer meint, etwas erkannt zu haben, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Ja? Das heißt, selbst wenn ich Dinge verstehe und wenn ich mir menschliche Weisheit aneigne, dann ist es trotzdem gar nichts, worauf ich stolz sein kann. Und Paulus macht deutlich, wirkliche Weisheit ist diese göttliche Weisheit. Und wirkliche Weisheit drückt sich in Liebe aus. Es gibt also viele schlaue Erkenntnisse. Und diese Schleue beziehungsweise das Potenzial, sehen wir, was dahinter steckt im Menschen und dass er ja auch intellektuell viele Möglichkeiten hat, ja, und ja, einfach sehr viel erkennt. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wohin das führen kann, zum Beispiel beim Turmbau zu Babel. Da haben sich die Menschen auch zusammengetan, zusammengerottet und Gott hat ihnen eigentlich den Auftrag gegeben, sie sollen sich auf der Erde verteilen. Ja, das haben sie nicht getan, sondern haben sich zusammengerottet, das war eine Sprache. Und Gott sagt dann selber, wenn er jetzt nicht dafür sorgt, dass sie auseinandergehen, dann sagt er selber, dann wird ihnen nichts unmöglich sein. Das heißt, Gott hat uns ja als Menschen erschaffen, er hat uns schlau erschaffen, er hat uns einen Geist gegeben, mit dem wir viel erforschen können, ja. Und das unterscheidet uns ja von der gesamten Tierwelt. Und es ist auf der einen Seite ist es faszinierend, dass Gott uns ein komplexes Gehirn gegeben hat, mit dem wir viele Dinge erkennen können. Auf der anderen Seite ist es auch eine Gefahr und beängstigend. Ja? Weil wenn wir schauen, wie diese Erkenntnisse eingesetzt werden, ja, was sagt der Albert Einstein, wenn er gewusst hätte, wohin die Relativitätstheorie führt, ja, beziehungsweise ja, das ganze Thema Kernspaltung und so weiter, wenn die Menschen erkannt hätten, dass da draußen mal eine Atombombe wird und dann, dass die auf Hiroshima und Nagasaki dann abgeworfen wird, dann hätten sie wahrscheinlich ihre Erkenntnisse eher geheim gehalten. Und da sehen wir eben, das Problem des Menschen ist, dass er seine Probleme nicht wirklich in den Griff bekommt. Ob das jetzt Seuchen sind oder Pandemie, ja, wobei ich jetzt sage, Corona ist erst das Anfang der Probleme. Ja. Die Bibel spricht von Zeiten, wo noch ganz andere Seuchen auf die Menschheit zukommen werden. Ja. Da wird Corona dagegen wahrscheinlich noch ein Kindergeburtstag gewesen sein. Oder wenn wir an Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Murenabgänge denken, werden wir die jemals kontrollieren können? Da stehen ganz andere Mächte und Gewalten dahinter. Denk mal an die Hungersnöte auf der Welt. Das Traurige dabei ist ja, es gäbe ja genug zu essen für alle Menschen auf der Welt. Das Problem ist nur die falsche Verteilung. Und denk mal an die Schuldfrage des Menschen. Das ist nämlich jene Frage, die der Mensch selber für sich nicht lösen kann. Und egal in welcher Religion du schaust, die Schuldfrage kann keine einzige Religion lösen. Da wird immer nur im Kreis herumgeschoben oder man versucht selber aus sich heraus was zu tun. Aber das Christentum, Und das bezeichnet er als Religion, sondern es hat was mit Glauben zu tun. Das Christentum ist der einzige Ort, wo diese Schuldfrage gelöst wird, wo nämlich nicht ich als Mensch diese Frage lösen muss, sondern Gott hat den Jesus Christus für mich gelöst. Und das Hauptproblem bei all diesen Fragen, besonders bei der Schuldfrage, ist das eigene Herz. Ja, das ist der Egoismus, das ist das Machtstreben und das Geltungsbedürfnis des Menschen. Fazit: Die menschliche Weisheit, so beeindruckend sie in vielerlei Hinsicht auch sein mag, hilft nicht wirklich weiter beim Kernproblem des Menschen, nämlich bei der Schuld. Also der Mensch ist schlau, aber seine Weisheit ist beschränkt. Zweiter Punkt für heute: Gott ist schlauer. Seine Weisheit überragt alles. Wir haben im Text gelesen von Gottes Weisheit. Und Paulus sagt, Gottes Weisheit ist nicht die Weisheit dieser Welt, sondern Gottes Weisheit ist eine ganz andere Weisheit. Nochmal zurück zu dem Beispiel von dem schwarzen Loch. Ja, was hat das schwarze Loch persönlich mit meinem Leben zu tun? Ja, es ist interessant, ja, irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis, aber was hat dieses schwarze Loch mit mir selber zu tun? Und immer die Frage gestellt, was denkt Gott über dieses schwarze Loch? Und ich weiß, was er darüber denkt. Soll ich es euch verraten? Gott sagt, das schwarze Loch ist nicht da irgendwo draußen im Universum, sondern das schwarze Loch ist da in meinem eigenen Herzen. Dieses eigentliche schwarze Loch, das Vakuum, was bei uns im Herzen drinnen ist. Keiner der Weisen dieser Welt hat Gottes Weisheit erkannt, sonst hätten sie Jesus nicht gekreuzigt, schreibt der Paulus in Vers 8. Warum ist das so? Denk mal an die Feinde des Evangeliums, an die Feinde des Kreuzes oder an die Feinde Jesu. Zuerst haben sie sich schon herumgeplagt und herumgeärgert mit den Aussagen von Jesus. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt machen wir dem Ganzen ein Ende, nageln wir ihn ans Kreuz und dann haben wir das Thema beseitigt. Aber sie haben ja nicht verstanden, das konnte ja niemand wissen, weil das ist ja genau das Geheimnis Gottes, dass genau durch den Tod Jesu unser Schuldproblem beseitigt wird. Und dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er am dritten Tage auferstanden ist. Und da ist es dann erst wirklich losgegangen. Und die Feinde Christi haben gedacht, sie haben jetzt das Problem endlich beseitigt, aber da ist das Problem erst wirklich losgegangen. Ja? Und dann haben alle umso mehr von Jesus und von der Auferstehung, von der Kreuzigung und von der Auferstehung gesprochen. Ja? Wenn sie das gewusst hätten, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung haben sie sich erst recht mit dieser Botschaft herumschlagen müssen. Und Paulus ist ja das beste Beispiel dafür, weil was hat Paulus getan? Paulus hat auch diese lästigen Christen verfolgt, bis ihm Jesus dann selber persönlich erschienen ist. Und dann hat es diese Kehrtwendung gegeben. Und dann ist Paulus selbst zu diesem Verfechter dieser einzigartigen Botschaft geworden. Gottes Weisheit, was kein Auge gesehen hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich glaube, es ist einer deiner Lieblingsverse, gell, Marco? Das hat davor niemand erkannt. Das war im Alten Testament war das eine verborgene Weisheit, ein Geheimnis Gottes. Und jetzt ist es ans Licht getreten. Und der Paulus beschreibt es, dass Gott ihn auserwählt hat, um dieses Geheimnis uns Menschen zu verkünden. Und ich sage euch einige Beispiele für Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist nicht eine Weisheit über irgendwelche Dinge, die im Weltraum passieren, über schwarze Löcher oder sonstige Dinge, Raumsonden und so weiter, sondern Gottes Weisheit spricht von einem Schafzüchter, der mit 80 Jahren sein Volk aus der Hand eines übermächtigen Pharaos befreit. Mose. Gottes Weisheit spricht von einer Frau, die Israel aus der Bedrängnis der Feinde rettet. Deborah. Gottes Weisheit spricht über einen Hirtenjungen, der voll Mut und Vertrauen am spöttischen Riesen entgegentritt, ihm sich kriegerisch entgegenstellt und auch so das Volk Israel befreit, eine Wende herbeiführt und der letztlich als König gekrönt wird. Ein Hirtenjunge. David. Und Gottes Weisheit spricht von einem blutjungen Kerl, der noch ganz grün hinter den Ohren war, der als Prophet und als Sprachrohr Gottes auserkoren wurde, um dem eigenen Volk gute Botschaft zu bringen. Teilweise eine nicht so gute Botschaft, aber unterm Strich ist es immer um das Heil Israels gegangen. Jeremia. Das ist Gottes Weisheit. Und wenn wir diese Personen anschauen, die Gott da ausgewählt hat, hättet ihr die ausgewählt? Also ich hätte sie nicht ausgewählt. Ich hätte mich selber auch nicht ausgewählt. Und Gott hat dann jeden von uns ausgewählt. Gott wählt das Schwache der Welt aus. Nicht die, was super reden können, die sich selber profilieren können, weil Gott nicht auf die Leistung schaut, sondern Gott erwählt das Schwache der Welt. Das ist Gottes Weisheit. Und Gottes Weisheit ist immer auch gepaart mit Gottes Geist, weil sonst kann man Gottes Weisheit nicht verstehen. In Vers 10 sagt der Paulus, diese Weisheit hat Gott uns geoffenbart durch Gottes Geist und Gottes Geist erforscht alles. Nur der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Wir haben nicht den Geist der Welt, sondern Gottes Geist, damit wir wissen, was uns in Gott geschenkt ist. Anders können wir das gar nicht erkennen. Das können wir nur durch Gottes Geist erkennen. Und in Römer 8, 16, Vers 17 und 17 schreibt der Paulus auch, dass Gottes Geist mit unserem Geist zeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Das ist auch etwas, was uns von Gott geschenkt ist. Und in Vers 13, wir reden in Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Das heißt, Gottes Geist in uns, der lehrt uns auch Dinge. Das ist übrigens das, was Jesus auch seinen Jüngern bereits vorausgesagt hat, in Johannes 14 und auch in Johannes 16 nachzulesen. Er sagt, wenn ich mal weg bin, wird Gott seinen Geist senden und der wird euch dann in die ganze Wahrheit führen. Ja? Und er wird euch die Wahrheit Gottes lehren. Und Gottes Geist steht da in starkem Kontrast zum natürlichen Menschen. Vers 14 noch einmal, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit, denn es muss geistlich beurteilt werden. Auf der anderen Seite, der geistliche Mensch beurteilt alles und wird aber selbst von niemandem beurteilt, Vers 15. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wir haben aber Christi Sinn, Vers 16. Das heißt, auf der einen Seite, der Geist Gottes und wir geistliche Menschen, die den Geist Gottes empfangen haben, im Kontrast zu dem natürlichen Menschen, und der natürliche Mensch mit dem natürlichen Geist, der vernimmt nichts von dem Geist Gottes. Das sind zwar unterschiedliche Ebenen, die da stattfinden. Man kann das so vergleichen wie mit bestimmten Strahlen, die wir mit unseren normalen fünf Sinnen nicht empfangen können, nicht deuten können. Wo sind solche Strahlen? Zum Beispiel Mikrowelle. Ja. Die meisten von uns haben eine Mikrowelle zu Hause, ja. Die können wir einschalten, die hören wir, ja. Aber die Strahlen, die können wir nicht sehen, die sind mit unseren normalen Sinnen nicht wahrzunehmen. Wenn wir aber eine Flüssigkeit in die Mikrowelle stellen, dann merken wir, dass die warm wird, ja. Das heißt, da tut sich was. Oder andere Strahlen, Radioaktivität, die können wir nicht sehen mit unseren Augen oder hören. Aber sie ist trotzdem da. Damit wir die erkennen können, brauchen wir ein eigenes Empfangsgerät. Nennt sich Geigerzähler. Ja, da kann man das dann messen. Und genauso ist es mit Gott und ja, den geistlichen Inhalten. Die kann der natürliche Mensch nicht deuten oder ja, vernehmen. Du kannst als normaler Mensch die Bibel lesen und trotzdem liest du komplett daneben. Weil die Bibel nicht nur ein literarisches Werk ist, sondern es ist ein vom Heiligen Geist inspiriertes Werk. Und damit ich es verstehe, reicht mein Verstand nicht aus. Gottes Wort muss mir ins Herz sprechen. Und Gottes Wort kann nur durch den Geist Gottes wirklich geoffenbart werden. Das ist also der Unterschied zwischen dem natürlichen Menschen und Gottes Realität. Also, Gott ist schlauer, seine Weisheit überragt alles. Und jetzt komme ich eigentlich nochmal zum Kern der Botschaft. Der dritte Punkt für heute, der Weisheit letzter Schluss, ist das Geheimnis in
Jesus Christus. Und das sind eigentlich die Anfangsverse aus dem Abschnitt, die wir gelesen haben. Und wie bereits schon gesagt, Paulus ist auserkoren worden, das Geheimnis Gottes zu predigen. Das sagt er in Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das heißt, die Botschaft von Paulus ist eine ganz einfache. Jesus Christus allein und ihn als gekreuzigt. Klammer auf, damit meint er natürlich auch die Auferstehung inklusive. Ja. Das lesen wir auch später. Es gibt übrigens eine Stelle im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Bibel, wo das Evangelium klipp und klar erklärt ist. Wisst ihr, wo das ist? Wir haben es gestern in der Dienststunde gemacht. Ja. 1. Korinther 15. Ja. Ich lese es euch vor. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Das ist ganz einfach der Inhalt des Evangeliums. Jesus ist gestorben, er ist begraben und er ist am dritten Tag auferstanden. Was natürlich die Konsequenzen da für uns sind, beziehungsweise wie man dieses Evangelium für sich persönlich in Anspruch nimmt, ist nochmal ein anderes, ja, dass ich es durch Glauben für mich persönlich in Anspruch nehme. Aber da in 1. Korinther 15 ist die klassische Stelle, wo das Evangelium ganz einfach beschrieben ist. Gekreuzigt, begraben, auferstanden. Das ist das Geheimnis Gottes, das der Paulus predigt. Jesus Christus allein. Das heißt, Jesus Christus war nicht irgendein Superheld, dem es darum gegangen ist, die Römer über den Haufen zu werfen, so wie man das manchmal bei Asterix und Obelix so sehen, ja. Sondern Jesus Christus war demütig, er hat sich selber aufgeopfert und ist den Leidensweg gegangen. Das und nichts anderes ist Gottes Weisheit. Jesus Christus von einer Jungfrau geboren als Retter der Welt. Und das ist die einfache Botschaft, die der Paulus immer und immer wieder bringt. Jesus und sonst nichts. Es gibt das Lied, Jesus, du allein. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Es geht nur um ihn und sonst um gar nichts. Und diese Botschaft bringt der Paulus auch nicht irgendwie überzeugend, ja, durch rhetorische Kunst, also durch Redekunst, sondern, was lesen wir in Vers 3? In Schwachheit, Furcht und Zittern. Paulus hat also kein Rhetorikseminar besucht, schon gar nicht um 4.900 Euro. Woher das war, damals hat es keine Euro gegeben, na Spaß beiseite. Aber er schreibt selber, er war kein Redekünstler. Das macht er auch einige Male im Neuen Testament deutlich. Paulus war ein scharfer Geist. Ja. Schauen wir nur mal, wie er den Römerbrief schreibt, ja, wie da die Sätze angeordnet sind oder andere Briefe, Epheserbrief. Also er war jemand, der sehr gut Gedanken anordnen hat können. Natürlich wissen wir auch, dass es von Gott inspiriert ist, aber wir sehen auch die Persönlichkeit des Paulus in seinen Briefen, genauso wie andere literarische Teile in der Bibel ganz anders sich anhören. Da sehen wir, dass Gott die Persönlichkeit des Autors mit benutzt, um sein Wort uns zu verkünden. Paulus war ein scharfer Geist, aber er sagt da, er war kein Redekünstler. Er spricht davon, dass er in Schwachheit, in Furcht und Zittern aufgetreten ist. Ja. Auf gut Deutsch könnte man sagen, es hört sich teilweise eher nach Dünnpfiff an. Hat jeder von uns wahrscheinlich auch schon immer wieder mal gehabt, wenn er mit Leuten über das Evangelium gesprochen hat. Also seine Predigt war nicht in überredender Weisheit, sondern, und das macht auch deutlich, sie war durch Gottes Geist und durch seine Kraft. Paulus war kein überragender Redner. In 2. Korinther 11, Vers 6 schreibt er das auch eben. Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis. Das heißt, in der Erkenntnis war er scharf, aber in der Rhetorik war er kein Weltmeister, sage ich mal. Und das Schöne, was wir daran erkennen, was er in Vers 5 schreibt, ist, dass der Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Und das ist auch das Beruhigende für uns. Wir müssen nicht irgendein Seminar besuchen, um das Evangelium dann super ausschmücken zu können und in Überzeugung jemanden überliefern zu können. Wir müssen und brauchen niemanden überzeugen. Weil Tatsache ist, wenn Gottes Geist nicht wirkt in einem Gespräch mit einem anderen Menschen, dann sind unsere Worte ohnehin vergebens. Ja? Und das Evangelium ist nicht von uns abhängig, sondern es ist allein von Gott abhängig. Ja? Natürlich möchte Gott uns als seine Sprachrohre gebrauchen, aber ob die Botschaft jetzt beim anderen ankommt, ist nicht von uns abhängig, sondern von Gottes Geist und ob der am Wirken ist. Und damit bin ich ja schon am Schluss von heute, möchte nochmal ganz kurz drei Punkte wiederholen oder nochmal drei Punkte in den Mittelpunkt drücken. Das erste ist, kenne die Botschaft, das Geheimnis des Evangeliums. Ja, denken wir nochmal an 1. Korinther 15, ganz einfach. Jesus Christus ist gestorben, ist begraben worden und auferstanden. Und es gibt dann auch so kleine Heftchen, wo gut erklärt ist, das Evangelium noch einmal so die Kernaussagen oder wie ich es dann auch an andere Menschen weitergeben kann. Ja, es gibt da Johannes 3,16, der Klassiker natürlich, dass Gott alle Menschen liebt, ja, dass er so sehr die Welt liebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dann gibt es noch so einige Verse aus dem Römerbrief, ja, Römer 3,23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 3,23 geht aber dann weiter und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und in Römer 5, 8, beziehungsweise in Römer 10 wird gesagt, wie ich Zugang haben kann zu diesem ewigen Leben, nämlich durch den Glauben, weil mit dem Glauben, also mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, ja, beziehungsweise mit dem Mund bekannt. Und ein paar Verse, das reicht einfach nur aus, aber wichtig ist, dass ich selber mal verstehe, nochmal das Evangelium, was ist das Evangelium wirklich, diese gute Botschaft, ja. Und damit eine gute Botschaft wirklich gut wird, muss ich zuerst einmal den schlechten Teil verkünden, ja. Alle haben gesündigt und der Lohn der Sünde ist der Tod. Was ist die gute Botschaft? Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das ist das Evangelium. Diese Botschaft soll man in- und auswendig kennen. Dieses Geheimnis, dieses Evangelium, wofür der Paulus sein ganzes Leben eingesetzt hat. Zweiter Punkt noch einmal. Unsere Schwäche haltet Gott nicht davon ab, uns als seine Werkzeuge zu benutzen. Ja. Eher andersherum, gerade unsere Schwachheit benutzt Gott, dass wir andere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Noch einmal, es kommt nicht auf uns an, sondern auf seine Botschaft. Das ist eh schon der dritte Punkt. Abschließend, verlass dich beim Reden nicht auf deine Fähigkeiten, sondern rechne mit Gottes Kraft durch seinen Geist. Es gibt eine andere Stelle noch, im Neuen Testament, wo Jesus das ja seinen Jüngern verheißen hat, wenn ihr in Situationen kommt, dann sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, sondern der Geist Gottes wird euch eingeben in dem Moment, was ihr reden sollt. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, auch in Gesprächen mit Leuten, du weißt nicht genau, was sollst du jetzt sagen, aber das müssen wir auch nicht wissen, genau in dem Moment führt der Heilige Geist durch uns und benutzt unsere Worte. Ja. Und ich denke, viele von euch könnten Ähnliches erzählen. Ja, also kenne die Botschaft, unsere Schwäche haltet Gott nicht davon ab, uns als seine Werkzeuge zu benutzen und verlass dich nicht auf deine Fähigkeiten, sondern auf Gottes Kraft. Amen.